Also ich heiße Walter Jülsen, ich lebe in München in Nahhausen, der Nähe vom Leonrupplers. Ich habe eine Nahhauser Geschichte, ich bin im Roten Kreuz geboren, bin die ersten 2 Jahre in die Dom-Petro-Schule gegangen, dann war ich in der Alfons-Schule, leider nicht in der Winterschule, sondern in der Alfons-Schule. Aber das hing damals damit zusammen, dass die Winterschule, was man sich heute gar nicht vorstellen kann, eine evangelische Schule war. Und die Alfons-Schule, eine Schule, in der evangelische und katholische zugleich waren. Und meine Eltern wollten, dass ich deswegen in die Alfons-Schule gehe und war dann später im Wittelsbacher Gymnasium. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die 1939 spielt, da war ich noch 12 Jahre. Aber ich muss vielleicht dazu etwas erklären. Die Zeit des Nationalsozialismus war ja eine Zeit, in der es Rassismus gab. Und Rassismus heißt ja, dass man eine Gruppe der Bevölkerung rausgreift und sagt, die sind unser Unglück. Also damals hieß es, Juden sind unser Unglück. Das stand auch in Transparenten an verschiedenen Straßenecken. Es gab eine Zeitung, wo es dick drauf stand, Juden sind unser Unglück. Warum? Man hat gesagt, die Menschen sind in verschiedenen Rassen geteilt und es gibt gute Rassen und gibt schlechte Rassen. Und die schlechteste Rasse, das sind die Juden. Nun gab es aber zum Beispiel Juden, die waren Nobelpreisträger. Die waren gefeierte Künstler. Da hat man gesagt, ja, das ist schon möglich. Aber die haben jüdisches Blut in den Adern. Und wenn dieses Blut aktiv wird sozusagen, dann ist dieser Mensch eine Gefahr. Also muss man die Juden wegbringen. Erster Schritt, man muss schauen, dass sie auswandern, weggehen aus Deutschland. Das macht man ganz einfach, man schikaniert sie so lange, bis sie freiwillig gehen. Die dürfen bestimmte Berufe nicht haben, die dürfen in bestimmten Wohnungen nicht wohnen und so fort und so weiter. Und als das dann nicht mehr ging mit dem Auswandern, weil ja Krieg war, kam der nächste Schritt, die Endlösung der Judenfrage, dann hat man sie umgebracht. Das muss ich vorausschicken, damit meine Geschichte zu verstehen ist. Damals gab es eine ganz einfache Mathematik. Man hat gesagt, wir schauen, welche Großeltern so ein Mensch hat. Wenn er 4 jüdische Großeltern hat, dann gilt er als Volljude. Wenn er 3 hat, gilt er als Dreivierteljude. Wenn er 2 jüdische Großeltern hat, gilt er als Halbjude. Wenn er 1 jüdischen Großelternteil hat, gilt er als Vierteljude. Und je nachdem, zu welcher Gruppe man dann gehört hat, hat man heiraten dürfen, nicht heiraten dürfen, bestimmte Berufe haben dürfen, nicht haben dürfen und so fort. Ich kam auf die Welt 1926 im Roten Kreuz, habe ich gesagt, gewohnt. Mit meinen Eltern habe ich in der Frunzbergstraße. Und 1928 sind meine Eltern in die Borstei gezogen. Das ist ein Stückchen weg, das ist bei der Dachauer Straße. Und da bin ich aufgewachsen. Und neben der Borstei war eine große Wiese, die gibt es heute nicht mehr, da stehen Hochhäuser. Und auf dieser Wiese haben wir immer Fußball gespielt. Und eines Tages, 1939, in der ersten Hälfte, gehe ich auf diese Wiese, weil ich weiß, meine Freunde spielen da Fußball und da will ich mitspielen, gehe hin. Und an diesem Tag war alles anders. Ich komme hin, die hören auf zu spielen, einer nimmt den Ball, alle drehen sich zu mir, alle schauen mich an, keiner sagt ein Wort. Es war eine ganz gespenstische Situation. Plötzlich stehen die da, schauen mich an, keiner sagt ein Wort. Und in dem Moment war mir klar, jetzt wissen die das, Jülsen, Halbjude. Hab mich umgedreht, bin weggegangen, die haben wieder weitergespielt. Am nächsten Tag ist meine Mutter zu einer Mutter von diesen Freunden gegangen und hat gesagt, was ist denn los? Es war ganz einfach. Der Oberste der Nationalsozialisten in diesem Wohnbezirk, der sogenannte Ortsgruppenleiter, hat Mütter zu sich geholt und hat gesagt, eure Kinder spielen mit diesem Halbjuden nicht mehr. Und Mütter haben pariert und haben ihren Kindern verboten, mit mir zu spielen. Für einen 12-Jährigen ist das eine Katastrophe. Wenn er auf einen Schlag alle Freunde verliert. Man kommt aus der Schule heim, man macht vielleicht Aufgaben, dann ist man den Rest des Nachmittags oder Abends immer mit den gleichen Freunden zusammen. Und auf einmal aus, wenn man sich in Zukunft auf der Straße begegnet ist, haben die weggeschaut. Oder ich bin auf die andere Straßenseite gegangen, um bloß niemandem mehr zu begegnen. Ich habe doch nichts getan. ich kann doch nichts für meine Großeltern. Ich war einfach zutiefst verletzt, dass ich plötzlich draußen war. Der Lehrer, der in der Schule das der Klasse mitgeteilt hat, oder in der Schule jedenfalls gesagt hat, dass der Jölzen ja Halbjude ist, der hat sich vor die Klasse hingestellt und hat gesagt, einer unter uns ist anders. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jeder ist anders. Wir unterscheiden uns nicht nur dadurch, dass wir äußerlich unterscheiden, sondern wir unterscheiden uns auch innerlich durch unsere Gaben und Fähigkeiten, durch unsere Vorlieben, durch unsere Liebe, durch all das. Und das macht eigentlich den Reichtum unseres Lebens aus, dass jeder anders ist. Das heißt nicht, dass ich alle lieben muss. Also, tut mir leid, kann ich nicht, mag ich nicht, es gibt Menschen, die mag ich nicht. Aber das heißt nicht, dass ich ihnen irgendwelche Lebensrechte verweigern darf, nur weil sie nicht so sind wie ich.
Fanden Sie eigentlich nach zum Beispiel 1945 auch ein bisschen Wut gegen die Menschen, die sich dann auch dafür auch eingesetzt haben, die Rassentrennung?
Ich weiß nicht, ich war mehr verletzt, als dass ich Wut hatte. Vielleicht war das auch feig, ich bin den Leuten aus dem Weg gegangen. Also ich bin nicht zu diesen Freunden, ehemaligen Freunden hingegangen und habe gesagt, du, mein liebes Bürsterl, was hast du da? Nein, wollte ich nicht, was soll das? Ich bin dem damals aus dem Weg gegangen und habe nie das Gefühl gehabt, ich möchte mich rächen oder irgend sowas. Ich meine, ich fand's schade zum Beispiel, ich muss ein Beispiel erzählen. Also 1946, nach dem Krieg, hat die Klasse, aus der ich damals rausgeflogen bin, ein Klassentreffen veranstaltet. Und da haben sie mich auch eingeladen. Und da bin ich hingegangen und das hat mich sehr enttäuscht. Was hat man gemacht? Man hat Lehrermacht gemacht. Irgendwelche Streiche erzählt, die man damals in der Schule... Das habe ich nicht verstanden. Diese Klasse bestand aus vielen, die Soldaten gewesen waren, die auch Schreckliches erlebt hatten. Und das ist einfach totgeschwiegen worden. Es ist auch keiner auf mich zugekommen und hat gesagt, schön, dass es dich noch gibt. Nein, es sind zwei auf mich zugekommen und haben gesagt, du weißt schon, dass ich kein Nazi war. Fand ich blöd. Fand ich saublöd.
Als Sie damals, sagen wir mal so, Ihre Freunde verloren haben, haben Sie sich da nicht die Frage gestellt, was sind das für Freunde, obwohl die es den Müttern verboten haben, dass sie trotzdem, sagen wir mal, nicht in der Aufsicht von den Müttern trotzdem nichts mit mir machen. Weil immerhin, also selbst wenn mir jemand verbietet, ich darf mit meinem besten Freund nicht mehr was zusammen machen, dann werde ich mich trotzdem mit meinem besten Freund treffen. In der hintersten Ecke vielleicht, aber Hauptsache, ich treffe mich mit meinem Freund.
Also das ist eine Frage, die ich mir damals nicht gestellt habe. Weil ich gewusst habe, wie sehr auch Leute unter Druck gesetzt wurden, wenn sie mit jemand Jüdischen zusammen waren. Es ist ja dann auch verboten worden, dass man Juden besuchen dürfte. Heute stelle ich mir natürlich die Frage, warum hat denn keine Mutter zu dem Ortsgruppenleiter gesagt, ich lasse mir doch von Ihnen nicht sagen, mit wem meine Kinder verkehren. Nein. Also es war Angst und Feigheit.
Wie ging es dann für Sie weiter? So, wurden Sie dann in der Schule auch von den anderen sozusagen ausgegrenzt? Oder?
In der Schule, in der Klasse hat es niemand gewusst, außer mir. Ich war dann im Gymnasium und 1943 musste ich wegen einer Geschichte zum Direktor, wollte von ihm was. Und der Direktor hat mich angeschaut und gesagt, du bist nicht mehr in der Schule. Es ist eine Verordnung gekommen, du darfst keine Schule mehr besuchen. Sogenannte Halbjuden wurden aus Schulen ausgeschlossen. Bei mir hat es bis 1943 gedauert. Ich war 17, hatte 6 Klassen Gymnasium. Ich meine, für einen 17-Jährigen bricht nicht gleich die Welt zusammen, wenn die Schule vorbei ist. Aber so die Vorstellung, wenn das so weitergeht mit den Nazis, dann werde ich nie eine Ausbildung haben, dann werde ich nie einen Beruf haben. Das war natürlich eine scheußliche Vorstellung. Und dann kam der nächste Schritt, der kam dann 1944, dass ich dann ein Schreiben von der Geheimen Staatspolizei bekommen habe. Sie haben sich am Sonntagvierten bei der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle in München, Brennerstraße 50 einzufinden, mitzubringen, 1 bis 2 Wolldecken, Verpflegung für 3 Tage, Arbeitskleidung, Arbeitsgeräte zum vordringlichen Arbeitseinsatz. Das war dann der Schlusspunkt, also in ein Zwangsarbeitslager. Ich war in drei verschiedenen Zwangsarbeitslagern.
Haben Sie sich manchmal auch selber gefragt, warum ich eigentlich?
Warum?
Warum trifft es mich eigentlich?
Ja. Also natürlich. Natürlich. Das hat dazu geführt, dass ich eine Zeit lang, gerade als Bub, nicht nur Wut auf die Nazis gehabt habe, sondern auch Wut auf alles Jüdische. Was geht denn mich das an? Mein Vater hat sich taufen lassen. Ich habe den nie als Juden kennengelernt. Ich kannte auch seine Familie nicht. Ich kannte keinen einzigen Juden. Was geht denn das mich an? Natürlich war das ein Stück Wut. Man macht mich plötzlich zu etwas, was ich gar nicht sein will, wo ich gar keine Beziehung habe. Ich wäre gerne wie alle anderen. 1942, es gab ja damals die Hitlerjugend, bei der sehr viele waren, ich war nicht dabei. Aber 1942 ist ein Schreiben gekommen von einer hohen Hitlerjugendstelle. Es gibt jetzt eine Pflicht-Hitlerjugend. Da tritt man nicht mehr in die Hitlerjugend ein, sondern jetzt wirst du jahrgangweise aufgerufen, in die Hitlerjugend aufgenommen. Und jetzt ist dein Jahrgang dran und dann musst du zur Hitlerjugend. Und darum hast du an dem und dem Abend in dem und dem Hitlerjugendheim zu erscheinen. Na gut, da bin ich hingegangen. Und da hat der Stammführer zu mir gesagt, also bei dir ist das was anderes. Du musst nicht zur Hitlerjugend, du weißt schon warum. Und dann hat er gesagt, und wenn du willst, kannst du. Und das war natürlich eine Versuchung, weil mir klar war, wenn ich zur Hitlerjugend gehe, kann doch niemand mehr sagen, einer unter uns ist anders. Dann bin ich wie alle anderen. Und darum habe ich gesagt, gut, ich gehe zur Hitlerjugend. Das hatte eine komische Folge. Ein Jahr später habe ich aus Berlin von einer ganz hohen Hitlerjugendstelle eine Einberufung in ein Reichsführerlager bekommen. Ich sollte zum Hitlerjugendführer ausgebildet werden und anschließend Hitlerjugendgruppen leiten. Damals waren wir noch nicht vernetzt. Das heißt, die in Berlin haben das nicht gewusst, was die in München wussten. Aber mir war klar, wenn ich da hingehe, dann kommt es auf. Dann heißt es, das ist typisch. Ein Halbjude schleicht sich in die Elite der deutschen Jugend. Und darum bin ich dann zum Direktor der Schule gegangen und habe gedacht, wenn ich zum Direktor gehe und ihm das zeige, dass ich mehrere Wochen ausgebildet werde zum Hitlerjugendführer, dann sagt er, wie stellst du dir denn das vor, du kannst nicht wochenlang vom Unterricht fehlen? Und da habe ich mir gedacht, wenn der das sagt, wunderbar. Aber er hat es nicht gesagt, sondern er hat gesagt, du bist nicht mehr in der Schule. Es war schwierig in der damaligen Zeit, dann zu sagen, nein, ich bin froh, dass ich anders bin.
Wie war es für Sie, als Sie dieses Schreiben, von dem Sie vorhin erzählt haben, von der Polizei gekommen?
Ich habe das gewusst. Es war so, dass, ich weiß nicht mehr, ab wann es verboten war, dass man jüdische Familien besuchen dürfte. Also ein normaler Staatsbürger dürfte jüdische Familien nicht mehr besuchen. Also, der Erfolg war, wenn man Kontakt haben wollte, mussten sich jüdische Familien untereinander besuchen. Und da hat man natürlich unendlich viel erfahren, was an Schikanen und so fort passiert ist. Und da war auch klar, irgendwann werde ich in ein Arbeitslager kommen. Insofern, überraschend war bloß der Zeitpunkt. Jetzt ist es soweit. Jetzt komme ich weg. Und das, was mich bedrückt hat, war natürlich, dass ich nicht wusste, wozu, wohin, was soll das Ganze, wie wird das werden, wie werde ich da wieder rauskommen aus dem Ganzen. Aber mein größtes Problem war eigentlich, dass ich mir Sorgen um meine Eltern gemacht habe. Was wird mit denen sein? Und ansonsten war ich wahrscheinlich, ich war 18 und hatte eigentlich das Gefühl, also irgendwie schaffe ich das schon. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe mehr Zukunft als die Nazis. Ich weiß nicht warum, aber war halt so.
Was hätten Sie eigentlich in dieser Vergangenheit, also 1939, 1945, eigentlich grundlegend geändert an Ihrem Leben?
Es hat sich äußerlich eine ganze Menge geändert. Ich bin also wieder in die Schule gegangen, ich habe studiert, ich habe einen Beruf ergriffen, ich habe nicht mehr jeden Tag Angst haben müssen vor irgendetwas. Innerlich war das viel schwieriger. Denn die Vorstellung, ich lebe jetzt in Zukunft mit vielen Menschen, in deren Köpfen ja immer noch Antisemitismus ist. Der ist doch nicht verschwunden mit dem 8. Mai 1945. Wie lebe ich denn da? Heute würde ich sagen, ich hätte ja viel mutiger sein müssen. Ich hätte sagen müssen, das bin ich. So, Schluss. Nein, ich habe damals gemeint, halt dein Mund, erzähl niemand was, geht niemand was an. Und es hat lange gedauert, bis ich angefangen habe, meine Geschichte mal jemandem zu erzählen. Da habe ich, und das war sehr wichtig, Freunde finden müssen. Und in dem Moment, wo man Freunde findet, tut man sich leichter, auch über das zu reden, was einem Probleme macht. Aber dass ich so in der Öffentlichkeit rede wie jetzt, das mache ich erst seit ein paar Jahren. Aber heute ist mir gerade das wichtig, weil, ja, weil ich Menschen wie euch eigentlich Mut machen möchte. Passt auf, dass sowas nicht unter euch passiert. Es wird nicht das Gleiche sein. Damals ist über vielen Menschen der Satz gesagt worden, der ist anders, der gehört nicht zu uns. Das waren ja nicht bloß jüdische Menschen, es waren Kommunisten und Sozialdemokraten und Liberale und Homosexuelle und Behinderte und moderne Künstler und unendlich viele. Und ich möchte in einer Welt leben, in der jeder sein darf, wie er ist, solange er sich an die Gesetze der Menschlichkeit hält.
Haben Sie sich damals, 1942 oder auch früher auch mal gefragt, wie sieht es eigentlich mit meiner Zukunft aus? Wie würde es in der Zukunft eigentlich sein?
Ja, also als damals 1939 diese Geschichte da mit dem Fußballspielen war, wo plötzlich auf einen Schlag alle Freunde weg waren, da hat mir meine Mutter geraten, geh doch in die Christuskirche, in der Hausen, in die evangelische Kirche. Die ist ein Stückchen weg von der Pastei. Und da gibt es sowas wie Jugendgruppen und schau doch mal. Und da findest du sicher Freunde. Und da wird es anders sein als hier. Und sie hat recht gehabt. Ich bin in die Christuskirche gegangen, bin in den Konfirmandenunterricht gegangen, bin konfirmiert worden, bin in eine Jugendgruppe gegangen. Die meisten haben nichts gewusst, aber ein paar haben es gewusst mit dem sogenannten Halbjuden. Aber die hat das nicht gestört. Das heißt, ich hatte jetzt plötzlich wieder Freunde, eine Gruppe. Und da ist mir allerdings schon klar geworden, in so einer Welt möchte ich leben. In solchen Gruppen möchte ich leben, wo der Einzelne als Mensch gilt und nicht in irgendeine Schublade gesteckt wird. In so einer Welt möchte ich leben. Und darum habe ich dann angefangen, nach dem Krieg Theologie zu studieren, Pfarrer geworden, um in so einer Welt, wo der Einzelne was gilt, leben zu können. Ich bin dann allerdings verschiedene Wege gegangen. Ich war zuerst in einer Gemeinde in Oberaudorf am Inn. Und 1952, 7 Jahre nach der Nazizeit, hat eine Frau aus meiner Gemeinde an den Nachbarpfarrer geschrieben, ich möchte von Ihnen beerdigt werden, denn der Jölsen ist ein jüdischer Herkunft. Plötzlich war es wieder da. Damals habe ich gemeint, ich laufe davon. Das halte ich nicht aus. Und es war gut, dass ich Freunde gehabt habe, die gesagt haben, du bleibst. Ich war dann Religionslehrer, dann war ich Studentenpfarrer in München. Dann bin ich beurlaubt worden zur Arbeit als Redakteur bei einer Fernsehproduktionsgesellschaft. Da habe ich die letzten 20 Jahre gearbeitet. Die letzten 20 Jahre meines Berufslebens. Und jetzt habe ich dann den Weg gefunden nach Dachau. Und dort gibt es auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte eine Kirche. Und da habe ich jetzt so alle 2 Monate Gottesdienst gehalten. Und ansonsten mache ich so Gespräche mit Schulklassen.
Haben Sie sich damals, 1942 oder auch früher auch mal gefragt, wie sieht es eigentlich mit meiner Zukunft aus? Wie würde es in der Zukunft eigentlich sein?
Ja, also als damals 1939 diese Geschichte da mit dem Fußballspielen war, wo plötzlich auf einen Schlag alle Freunde weg waren, da hat mir meine Mutter geraten, geh doch in die Christuskirche, in der Hausen, in die evangelische Kirche. Die ist ein Stückchen weg von der Pastei. Und da gibt es sowas wie Jugendgruppen und schau doch mal. Und da findest du sicher Freunde. Und da wird es anders sein als hier. Und sie hat recht gehabt. Ich bin in die Christuskirche gegangen, bin in den Konfirmandenunterricht gegangen, bin konfirmiert worden, bin in eine Jugendgruppe gegangen. Die meisten haben nichts gewusst, aber ein paar haben es gewusst mit dem sogenannten Halbjuden. Aber die hat das nicht gestört. Das heißt, ich hatte jetzt plötzlich wieder Freunde, eine Gruppe und da ist mir allerdings schon klar geworden, in so einer Welt möchte ich leben. In solchen Gruppen möchte ich leben, wo der Einzelne als Mensch gilt und nicht in irgendeine Schublade gesteckt wird. In so einer Welt möchte ich leben. Und darum habe ich dann angefangen, nach dem Krieg Theologie zu studieren, Pfarrer geworden, um in so einer Welt, wo der Einzelne was gilt, leben zu können. Ich bin dann allerdings verschiedene Wege gegangen. Ich war zuerst in einer Gemeinde in Oberaudorf am Inn. Und 1952, 7 Jahre nach der Nazizeit, hat eine Frau aus meiner Gemeinde an den Nachbarpfarrer geschrieben, ich möchte von Ihnen beerdigt werden, denn der Jölsen ist ein jüdischer Herkunft. Plötzlich war es wieder da. Damals habe ich gemeint, ich laufe davon. Das halte ich nicht aus. Und es war gut, dass ich Freunde gehabt habe, die gesagt haben, du bleibst. Ich war dann Religionslehrer, dann war ich Studentenpfarrer in München. Dann bin ich beurlaubt worden zur Arbeit als Redakteur bei einer Fernsehproduktionsgesellschaft. Da habe ich die letzten 20 Jahre gearbeitet. Die letzten 20 Jahre meines Berufslebens. Und jetzt habe ich dann den Weg gefunden nach Dachau. Und dort gibt es auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte eine Kirche. Und da habe ich jetzt so alle 2 Monate Gottesdienst gehalten. Und ansonsten mache ich so Gespräche mit Schulklassen.
Geben Sie auch manchmal Ihren Großeltern die Schuld, weil die sind ja eigentlich Juden gewesen.
Nein, ich hatte keine Beziehung zu meinen Großeltern. Die lebten ja auch nicht in München, die kannte ich nicht. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich eine Beziehung zu diesen Großeltern gewonnen. Ich habe sie nie leiblich erlebt. Mein Großvater ist gestorben, da war ich 3 Jahre alt. Meine Großmutter hat das große Glück gehabt, dass sie emigrieren konnte nach USA. Aber heute wünsche ich mir wirklich, ich würde viel drum geben, wenn ich mit meinen Großeltern reden könnte und könnte fragen, wie habt ihr denn gelebt eigentlich? Wie habt ihr denn Glück empfunden? Wie habt ihr denn, was hat euch traurig gemacht? Was hat euch Angst gemacht? Worauf habt ihr gehofft, dass ich das nicht mehr konnte? Das tut mir sehr leid. Also ich habe nie irgendwie denen irgendwelche Schuld oder was gegeben. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, da hat mich diese schreckliche Zeit betrogen. Betrogen um die Begegnung mit meinen Großeltern. Und das tut mir sehr leid. Also ich denke, manchmal werde ich dann von Schülern nach so einem Gespräch gefragt, haben Sie Angst, dass es noch einmal passiert? Und da sage ich immer, ich habe keine Angst, ihr müsst Angst haben. Das ist eure Sache. Ihr seid jetzt dran. Ihr müsst aufpassen, dass das unter euch nicht wieder passiert. Das heißt, der ist anders, die ist anders, die gehören nicht zu uns weg. Das ist nicht mehr mein Problem. Die kurze Zeit, die ich noch lebe, ihr müsst aufpassen. Ihr habt Verantwortung.